ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Die Landtagswahl in Brandenburg rückt unweigerlich näher. Und bei uns geht es gleich um eine besondere Art von Wahlomat. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Der Wahlomat ist ja ein Online-Tool, mit dem sich feststellen lässt, wie gut eine Partei zu einem passt. Die spezialisierte Variante ist der Sozialomat. Die Diakonie bietet den für die Wahl am 22. September in Brandenburg an. Und unser Landespolitikreporter Nico Hecht hat sich mal erklären lassen, womit der Sozialomat gefüttert wird.
Wahlberatung gezielt für sozialpolitische Fragen. Das ist das Angebot an die Nutzer, erklärt die Direktorin der Diakonie Berlin-Brandenburg-Oberschlesische Lausitz, Ursula Schön. Wie beim Wahlomat also erfahren, welches Parteiprogramm entspricht meinen Interessen.
Der Sozialomat beschäftigt sich ausdrücklich nur mit sozialen Fragen und macht das ganze Spektrum der Parteien in Brandenburg auf, sodass man sich auch orientieren kann, wie stehen die einzelnen Parteien zu bestimmten sozialen Einzelthemen.
Die Diakonie betreibe ca. 1600 Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsdienste in der Hauptstadtregion. Aus dieser Praxis hätten die Sozialomat-Entwickler 20 Thesen formuliert, die 20 drängendsten sozialpolitischen Fragen, etwa nach Konzepten für eine sozial gerechte und nachhaltige Gesundheitsvorsorge und Pflege, zur Migration und Integration in den Arbeitsmarkt oder zur Stärkung von Demokratie und Teilhabe. Die Nutzer klicken an, erklärt Sozialomat-Entwickler Tobias Korenke von der Raufeld Medienagentur, wie sie zu den Thesen stehen.
Und kriegen dann mitgeteilt, wie die einzelnen Parteien zu den jeweiligen Positionen bestehen, was sie für eine Überschneidung mit den jeweiligen Parteien haben. Und sie können, wenn sie mögen, dann auch nochmal Hintergrundinformationen von den Parteien erfragen, was sagen die genau zu den Thesen.
11 von den 14 Parteien, die bei der Landtagswahl antreten, haben dafür ihre Positionen zu den Thesen des Sozialomats erklärt. Das Extraangebot für sozialpolitische Wahlprogrammfragen sei wichtiger, als viele meinen würden, erklärt Diakonie-Direktorin Schön. Sie glaube, dass viele Wähler sich nicht bewusst machen würden, wie groß die sozialen Auswirkungen ihrer Stimmabgabe werden können. Völkische Positionen zum Beispiel, die verhindern, Zugewandte in den Arbeitsmarkt zu integrieren, würden ganz konkret den Pflegebereich bedrohen.
Wir haben einen erheblichen Fach- und Arbeitskräftemangel in allen medizinischen, pflegerischen und auch Bildungsberufen. Und wenn wir da nicht in eine aktive Arbeitsmarktpolitik einsteigen, dann können wir als Diakonie schon jetzt sehr deutlich sagen, dass wir erhebliche Schwierigkeiten haben, Menschen, die in irgendeiner Form in Zukunft Unterstützungsbedarf brauchen, wirklich auch noch zur Seite zu stehen.
In Sachsen und Thüringen habe die Diakonie ebenfalls Sozialomaten für die Landtagswahlen an den Start gebracht, vor 10 Tagen schon. Beworben wird das Angebot, dort wie hier, mit einer Kampagne. In Social-Media-Plattformen auch direkt gerichtet an junge Leute. Die sollen damit auch gezielt bewegt werden, an den Landtagswahlen teilzunehmen, so Sozialomatmacher Korenke.
Ist gut jetzt, ist sozusagen der Claim dieser Kampagne, ist gut jetzt mit Fragezeichen. Denn natürlich ist nicht alles gut und wir müssen diese Diskussion führen. Die findet auf Instagram und Google statt.
Auch mit einigem Erfolg, meint der Medienagenturchef. In Thüringen und Sachsen habe man in gut einer Woche jeweils etwa 20.000 Zugriffe beim Sozialomat gezählt.
Werden wir mal sehen, wie das in Brandenburg läuft. Weder ein Wahlomat noch ein Sozialomat kann den Straßenwahlkampf derer ersetzen, die gewählt werden möchten. In Fürstenwalde hat der Bürgermeister dafür extra Urlaub genommen, unbezahlten, und zwar für die nächsten 6 Wochen. Er wirbt für die BVB-Freie Wähler, tritt zwar als Direktkandidat an, will aber gar nicht aus dem Rathaus in den Landtag wechseln. Was er sich nun vom Wahlkampf verspricht und wie die Reaktionen in Fürstenwalde sind, das erzählt unsere Reporterin Martina Rolke.
Ins Rathaus kommt er für die nächsten 6 Wochen nicht mehr. Der Bürgermeister von Fürstenwalde ist im Wahlkampfurlaub. Er will BVB-Freie Wähler bei der Landtagswahl unterstützen.
Mein größtes Interesse besteht darin, dass eben BVB-Freie Wähler mit mindestens 5%, besser natürlich 8-10% in den Landtag einzieht, gegebenenfalls an der Regierung beteiligt wird. Dann wird auch meine Arbeit hier als Bürgermeister in der Stadt Fürstenwalde deutlich einfacher, weil eben die Unterstützung von Potsdam auch dann noch da ist.
Allerdings geht es ihm nicht unbedingt darum, wirklich in den Landtag einzuziehen. ziehen, sagt Matthias Rudolph.
Also ich gehe im Moment tatsächlich auch davon aus, dass ich in 2026 nochmal als Bürgermeister antrete. Also das ist hier hauptsächlich eine Unterstützungskandidatur. Und wenn man so will, ist ein wichtiges Ziel, ein Direktmandat der AfD hier in Fürstenwalde zu verhindern.
Gernot Geike von der CDU in Fürstenwalde findet die Regelung nicht gut, dass auch Funktionsträger wie Bürgermeister gleichzeitig noch für andere Posten auf Landes- oder Bundesebene kandidieren und Wahlkampf führen dürfen.
Ich würde es begrüßen, wenn man diese Regelung abschaffen würde, weil nicht alle ja dann dieses Mandat auch annehmen, wenn sie zum Beispiel nicht gewinnen. Und die Bürger, die ihr Kreuzchen machen auf dem Wahlzettel, die erwarten eigentlich, dass die Leute, die sie wählen, dann auch sie vertreten in den einzelnen Parlamenten. Und das ist bei Herrn Rudolph nicht der Fall.
Auch Stefan Wende von der Linken in der Stadtverordnetenversammlung von Fürstenwalde findet es bedenklich, dass sich der Bürgermeister für andere Posten bewirbt.
Anständig finde ich es nicht, insbesondere wenn man weiß, dass er jetzt schon öffentlich verkündet hat, dieses Mandat nicht annehmen zu wollen. Also dann würde ich an der Stelle ganz klar sagen, er ist als Bürgermeister gewählt und sollte als Bürgermeister seinen Job machen und nicht als Wahlkämpfer für seine Partei.
Der unbezahlte Wahlkampfurlaub des Bürgermeisters jedenfalls ist von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt worden. Im Gegensatz zum früheren Bürgermeister von Eberswalde, Friedhelm Burginski, der für den Bundestag kandidiert hat, will er Amt und Wahlkampf nicht vermischen. Und so wird Matthias Rudolph ab heute nicht mehr im Rathaus sitzen, sondern in der Region auf Stimmenfang gehen.
Plakate aufhängen, Broschüren verteilen, Gespräche mit den Bürgern, die ein oder andere Auktion, die Orangentour von BVB Freie Wähler kommt auch nach Fürstenwalde. Natürlich auf den Festen, die jetzt hier im Sommer stattfinden, regelmäßig vor Ort sein. Ja, das sind so die Dinge.
Am 22. September will der Fürstenwalder Bürgermeister dann die Entscheidung bekannt geben, wie es in Zukunft in der Stadt weitergehen soll.
Der Bürgermeister von Fürstenwalde nimmt also Urlaub für den Landtagswahlkampf. Das gefällt aber nicht jedem in der Stadt. Mehr als die Hälfte der Erstklässler in Berlin kommt aus Familien mit Migrationshintergrund. Und Daten von 2022 zeigen, dass jedes fünfte Einwandererkind bei der Einschulungsuntersuchung kein oder nur wenig Deutsch gesprochen hat, berichtet Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion.
Wie gut bewegen sich Kinder, wie gut können sie sprechen, wie Zahlen erfassen, das testen die Gesundheitsämter bei Kindern vor der Einschulung. Guido Lange vom Landeselternausschuss Kita findet die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchungen aus dem Jahr 2022 erschreckend.
Weil das natürlich heißt, dass wir viele Kinder auf der Strecke lassen. Also wenn die schon so in die Schule reinstarten mit schlechten Sprachkenntnissen und dann relativ früh den Anschluss verlieren, wenn es um Lesen und um Schreiben geht, und ums Rechnen, das ist natürlich schwierig, das wieder aufzuholen.
Kinder, die schon länger eine Kita besucht haben, schneiden bei den Einschulungsuntersuchungen besser ab, motorisch sowie sprachlich und beim Zählen. Guido Lange vom Landeselternausschuss Kita fordert deshalb von der Bildungsverwaltung angekündigte Maßnahmen, wie Eltern von Dreijährigen einen Kita-Gutschein zuzuschicken, möglichst bald umzusetzen. Das senke die Eintrittshürde in die Kita.
Nirgendwo ist es ja so einfach, die Kinder auf den richtigen Weg zu bringen als in der Kita, weil später in der Schule ist es natürlich wesentlich schwerer, das alles aufzuholen.
Die Kitas könnten die Kinder insbesondere sprachlich fördern und wenn nötig auch weitere Unterstützung wie Logopädie empfehlen. Auch der Neuköllner Bezirksgesundheitsstadtrat Heines Rehfeld, CDU, will die Kinder so früh wie möglich in die Kita bringen, am besten sogar ab dem zweiten Lebensjahr für eine bessere Unterstützung.
Die bekommen sie vor allem in Kitas, die sie ja auch kostenfrei besuchen können.
Ein Problem, nicht alle Familien, deren Vorschulkinder noch keine Kita besuchen, reagieren auf die Aufforderung, diese zum verbindlichen Sprachtest zu schicken. Dieses Problem ist auch mit einem Gutscheinversand nicht gelöst. Auf mehr Bußgelder will Rehfeld allerdings erstmal nicht setzen.
Wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir den Familien einen Platz anbieten können und die sagen aber nö, dann können Bußgelder durchaus ein Weg sein aus meiner Sicht.
Zuerst müssten aber überhaupt genügend Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Die Kitas bräuchten auch genügend Personal, um die Kinder zu fördern.
Das war unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann über die Kita-Pflicht, also diesen Vorschlag gegen Sprachdefizite, die man bei der Einschulungsuntersuchung festgestellt hat, vor allen Dingen bei Einwandererkindern.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Die Laubenkolonie Einigkeit im Norden von Berlin-Pankow, Ortsteil Rosenthal. Hier mitten unter Kleingärtnern versteckt sich ein Restaurant, das man so nicht vermutet hätte. Spitzenkoch Markus Kümmel, der vorher in einem Fine-Dining-Restaurant in Mitte Koch war, hat vor einiger Zeit allen Mut zusammengenommen und gesagt:
Okay, ich mache hier einfach mal in Rosenthal im Nirgendwo eine vernünftige Gastronomie auf.
Seitdem gibt es hier mitten im grünen Meer der Schrebergärten mit den kleinen Wochenendhäuschen das Restaurant Bollenpiepe. Das Essen, gesund und saisonal, alle Gerichte auf der Speisekarte sind vegan. Markus Kümmels alte Arbeitsstätte mitten im Trubel der Stadt war hochpreisig, die Arbeit stressig. Jetzt ist er sein eigener Chef in einer alten Vereinsgaststätte, in der wurde schon zu DDR-Zeiten gespeist. Markus Kümmel musste erstmal viel arbeiten, in die Renovierung des Gebäudes stecken, aber das war es ihm wert, denn er wollte eine berufliche Veränderung. Ziel, mehr Zeit für seine beiden Kinder und endlich für jedermann kochen.
Ich habe jahrelang für Menschen gekocht, die es sich halt leisten konnten, auf sehr hohem Niveau zu essen. Und ich habe gesagt, ich werde den Arbeitsaufwand diesbezüglich reduzieren, werde trotzdem weiterhin frisch kochen. Das ist ja immer eine Frage von Technik, Vorbereitung und Wissen. Aber dieses nur für eine Elite kochen, nein, für jedermann.
Die Gaststätte in der Kleingartenanlage stand lange leer. Renate Kirschbaum, die im Vorstand der Siedlergemeinschaft Einigkeit ist, freut sich deswegen umso mehr, dass Markus Kümmel das Lokal wieder zum Leben erweckt hat. An die vegane Küche, da müssen sich die Laubenpieper allerdings noch ein bisschen gewöhnen.
Am Anfang war es sehr ungewöhnlich, sehr kritisch, vielleicht bei dem einen oder anderen heute noch. Aber man merkt, es wird immer mehr angenommen.
Auch weil die Koloniebewohnerinnen und Bewohner selbst zum guten Essen im Bollenpiepe beitragen können. Ihr geerntetes Gartengemüse, Kräuter und Obst, das sie nicht selbst essen oder verarbeiten können, das nimmt ihnen der Spitzenkoch gerne ab und zaubert daraus etwas Schönes in seiner Küche.
Da gibt es Tage, da kommen hier kistenweise Gemüse an. Also insgesamt dann kistenweise, wenn jeder ein kleines bisschen bringt. Dann kommt schon was zusammen und wir tauschen gegen fertiges Essen und Getränke.
Zwischen 6 und 16 Euro kosten die Gerichte im Schnitt. Und die Gäste kommen inzwischen übrigens nicht nur aus der Laubenkolonie, sondern aus ganz Berlin.
Wir haben wirklich das Gefühl, das ist hier eine kleine Insel. Das ist wie Urlaub machen in Berlin. Und wir werden hier öfter herkommen.
Ein paar Jahre war nicht gewesen und da haben wir schon sehr gefreut, dass er das übernommen hat. Und er hat das viel besser gemacht als vorher noch. Ich muss mal wirklich mal sagen, also die Gaststätte ist jetzt wirklich eine Gaststätte, wo man sagt, da geht man gern hin.
Fine Dining in der Kleingartenkolonie, das kleine, große Glück für Spitzenkoch und Laubenpieper.
Die olympische Flamme in Paris ist erloschen, aber vielleicht lodert in dem einen oder im anderen ja jetzt das Bedürfnis, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Unsere Reporterin Lisa Steger hat sich umgehört.
Runter vom Sofa, rein in den Zug. Laura Baumert, 27 Jahre alt, war in Paris als Zuschauerin bei der Leichtathletik, zum Beispiel beim Zehnkampf. Ihr Superstar.
Das ist natürlich Leo Neugebauer beim Zehnkampf. Ich kannte den vorher nicht. Der hat auch einfach das super sympathisch gemacht mit seinem ersten total spektakulären Tag und dann hat er noch Silber geholt. Das ist schon auch krass.
Krass und inspirierend, zumindest für Laura.
Ich müsste auf jeden Fall mehr Sport machen. Zehnkampf wird es nicht mehr. Sondern weiter Radfahren ist gut, vielleicht ein bisschen laufen.
Annika Bremisch ist Hobby-Basketballerin und das guckt sie auch am liebsten. In Paris haben die deutschen Basketballmänner zwar das Spiel um Bronze verloren, Annika ist es egal.
Ja, sie haben gekämpft. Der Teamgeist war vorne auf alle Fälle. Ich war jetzt verletzt. Aber ich würde es gerne wieder in Angriff nehmen. Ich habe mich sogar beim Basketball verletzt, genau, letztes Jahr im Urlaub.
Jeden Tag Olympia geguckt hat Marita Schütz. Ihre Favoritin nach 2 Wochen, die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ouenley.
Also, dass die da in dem letzten Wurf noch da rausgehauen hat, hat mich schon beeindruckt, die Nervenstärke zu behalten und dann da im letzten Wurf noch einen Olympiasieg rauszuholen, das war schon spitze.
Florian Brau macht sowieso viel Sport, Laufen, Radfahren, Fitnessstudio und das in Zukunft noch mehr, kündigt er an. Sein Idol, Handball-Nationalspieler Juri Knorr.
Der ist mit seinen jungen Jahren ja schon ein großes Vorbild für viele Handballer. Der hat die Silbermedaille gewonnen mit seinem Team. Leider wurde es nicht Gold, aber ja, das konnte man ja auch vorher nicht wissen, dass sie so weit kommen.
Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Sportfrei kann ich dir nun auch sagen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.